Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Steffi. Zieht's euch rein.
Ja, willkommen zu einer neuen Folge Psychoaktiv und ich habe heute mal wieder einen super spannenden Gast am Start, der mit mir über Ketamin sprechen wird. Und zwar ist Sergio Perez Rosalda. Er ist Facharzt für Anästhesie und Notfallmediziner, aktuell in Weiterbildung zum Psychotherapeuten und die medizinische Leitung und Mitgründer der Ovid-Praxis und Akademiedirektor der Mind Foundation. Hallo Sergio, schön, dass du da bist.
Hallo Steffi, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich bin ja sehr happy, dass wir uns über Instagram auch kennengelernt haben und dass du dich bereit erklärt hast, mit mir heute ein bisschen über Ketamin zu sprechen. Jetzt bist du ja Facharzt für Anästhesie, aber inzwischen ist ja Ketamin eine sehr beliebte Freizeitdroge, Freizeitsubstanz, die auch, ja, ich meine, du kommst ja auch aus Berlin oder wohnst in Berlin, sehr viel auch dort genutzt wird, aber auch definitiv bei uns in Frankfurt. Kannst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, ja, wie Ketamin entwickelt worden ist, aber auch vielleicht, wie es in die Partyszene gerutscht ist?
Ja, also die Geschichte von Ketamin fängt eigentlich an mit der Entdeckung von Fenciclidin, eine andere kontrollierte Substanz. Das kennt man eher als PCP oder als Angel Dust. Und damals wurde das als Anästhetikum entwickelt. Das war sogar hier in Deutschland, in Göttingen, wurde das entdeckt. Und zwar bereits in 1926 und wurde dann auf den Markt gebracht mit dem Handelsname Serenyl. Das PCP wurde dann als Narkosemittel benutzt, bei Tieren getestet und die Effekte waren hervorragend. Die Tiere schienen keinen Schmerzen zu empfinden, jedoch waren sie aber währenddessen in einem kataleptischen Zustand mit geöffneten Augen. Und
magst du kurz erklären, was ein kataleptischer Zustand ist?
Ein kataleptischer Zustand ist dann, wenn man quasi den Anschein macht, dass man noch bei Bewusstsein ist, aber man sich nicht mehr bewegt oder bewegen lässt. Es gibt sehr schlaffe kataleptische Zustände oder auch die katatonische Zustände, die dann sehr starr ist. Kein Muskel kann bewegt werden. Und genau, das ist eine Art von narkotischen oder unbewussten Zustand. Also man ist eigentlich nicht da. Und das hat man bei PCP dann erzeugt, sogenannter zentral erzeugter Reizentzug. Naja, man hat gemerkt, ja, es könnte mal bei den Menschen auch funktionieren. Und dann hat man PCP tatsächlich bei Menschen getestet. Und da hat dieses British Journal of Anesthesia damals gesagt, das ist bei Weitem der stärkste und potenteste Anästhetikum. Aber die Nebenwirkungen bei Menschen hielten bis zu 12 Stunden lang. Und nach einer einzigen Dosis hatten die Menschen psychotische Reaktionen danach, selbst wenn die narkotischen Effekte schon vorbei waren. Die waren agitiert, hatten langanhaltende Halluzinationen oder irrationales Denken, gingen in Psychosen über, hatten das sogenannte postnarkotisches Delirium oder Stimmungsschwankungen. Also im Großen und Ganzen war PCP halt ein tolles Narkosemittel, aber eins der durch die Nebenwirkungen, die es mit sich brachte, halt nicht eingesetzt werden konnte.
Ja, von der Wirkung her kann ich das sehr gut verstehen. Also hat man dann versucht, diese Nebenwirkung ein bisschen wegzubekommen, weil wir sind jetzt gerade noch bei PCP.
Genau.
Wie hat man das dann versucht?
Also man hat eigentlich Ende der 50er entschieden hat, dass das nicht für den menschlichen Gebrauch geeignet ist. Man hat versucht, dann Derivate von PCP zu erzeugen. Und dann war es tatsächlich so, dass Anfang der 60er der ein Professor namens Calvin Stevens das Ketamin entdeckt hat. Und zwar kommt der Name eigentlich sehr simpel daraus, wie dieses Molekül aussieht, weil das ein Keton ist und ein Teil von einem Amin. Und dann hat er sich gedacht, okay, dann ist es Ketamin.
Nicht gerade sein fantasievollster Moment.
Genau, der war nicht so wirklich fantasievoll, aber naja, das beschreibt ganz gut, wie dieses Molekül aussieht. Genau, und so entstand dieses damals genannten CI-581-Substanz. Das war ein Erfolg, weil dieses Anästhetikum war kurz wirksamer und nach wie vor führte es nicht zu Atemdepressionen. Und die ein weiteres Problem bei Narkosemitteln ist, dass die meisten erzeugen so einen Blutdruckabfall, was man nicht unbedingt haben möchte, wenn man operieren wird. Und man möchte dann gewährleisten, dass Sauerstoff auch in den Gehirn und Nieren und vitalen Organen dann weiter perfundiert wird. Das macht Ketamin auch nicht, ja, den Blutdruckabfall. Ganz im Gegenteil, das erzeugt sogar einen etwa 10-prozentigen Blutdruck- und Herzfrequenzanstieg durch die Hemmung der Noradrenalin-Wiederaufnehmung. Und anscheinend, nachdem das an Menschen getestet wurde, war das so, dass die Patienten darüber berichtet haben, ein Gefühl des Schwebens im All oder dass die Extremitäten sich taub angefühlt haben. Andere haben über Verzerrungen in den visuellen und auditiven Wahrnehmungen erzählt. Und es gab Beschreibungen wie vom Körper getrennt zu sein. Da haben sich dann die Forscher dann zusammengesetzt und die mussten da irgendwas dazu publizieren. Die mussten das irgendwie beschreiben. Und da kam die eine Idee, das als Schizophrenomimetikum zu nennen. Ein Schizophrenomimetikum, langes Wort, großes Wort. Es ist eine Substanz, die anscheinend einen schizophrenen Zustand ähnelt. Aber du kannst dir vorstellen, dass das nicht die beste Werbung wäre für ein neues Narkosemittel, vor allem nachdem das PCP da mit so vielen Nebenwirkungen gescheitert ist. So haben sie dann weitergesprochen und die Frau von den Forscher hat dann vorgeschlagen, ja gut, die reden davon, vom Körper getrennt zu sein oder dissoziiert zu sein. Und dann kam die auf die Idee, das dann als dissoziatives Anästhetikum zu beschreiben. Daher kommt dieser Name von dieser Klasse der Substanzen, der dissoziative Anästhetika. Und seit den 60ern gab es dann mehreren Forschungen an Menschen. Wie es damals halt waren die ersten Versuche wurden Gefängnisse gemacht. Und in den 70ern hat die FDA dann die Zulassung von Ketamin als Anästhetikum dann erlaubt. Und ja, seitdem gibt es Ketamin.
Ja, aber wenn ich mir jetzt so überlege, vom Körper getrennt sein, mit tauben extrem, also Arme und Beine, wie soll ich denn da tanzen? Also wie wurde das denn dann als Partydroge beliebt? Weil ja, wenn ich weder bei meinem Körper bin, noch meine Arme und Beine bewegen kann, stelle ich mir das im Partysetting fast ein bisschen schwer vor.
Ja, durchaus. Und zwar, es gibt ja verschiedene Effekte bei verschiedenen Blutspiegeln von Ketamin. Und die Darreichungsform oder die Konsumform entscheidet auch über die Pharmakokinetik der Substanz. Klar, in den Partyszene möchte man ja nicht unbedingt in diesem Zustand des Komplettes getrennt vom Körper sein. Das ist, was manche als Fehler sehen, wenn sie dann zu viel konsumiert haben oder die Substanz verwechselt haben und dann in den sogenannten K-Hole sich befinden. Das wäre dann sowas Ähnliches.
Das bedeutet sozusagen, dass das K-Hole, von denen reden ja auch immer sehr viele, im Prinzip diese krassen Nebenwirkungen beschreibt, also dieser starke dissoziative Zustand, wo man sozusagen ja wie so eine Ich-Auflösung bekommt und außerhalb seines Körpers steht. Ist das richtig?
Ja, schon der Ansatz ist richtig. Also ein kurzer Exkurs zu Wirkung und Nebenwirkung, ne?
Sehr gerne.
Die Frage von ist eine Frage der Perspektive, ne? Was sind die erwünschte Wirkungen und welche sind die unerwünschte Wirkungen einer Substanz? Im OP-Bereich möchte ich, dass jemand keine Schmerzen empfindet, sich womöglich nicht bewegt und tatsächlich auch keine Erinnerungen dieses potenziell traumatischen Ereignis, das jemand ihn aufschneidet, dann behält. Dementsprechend sind das die erwünschte Wirkungen, dass eine Amnesie, dass eine Analgesie stattfinden und dass die Menschen sich dann in diesen Zustand befinden. In der augmentierten Psychotherapie ist es so, dass wir diese Verzerrung und Trennung von Ablenkungen durch den Körper dann auch erwünschen. Also sind auch keine Nebenwirkungen. In Party-Setting kann das schon halt doof sein, wenn man tanzen möchte und dann so viel konsumiert hat, dass man sich dann nicht mehr bewegen kann. Dann sind es natürlich Nebenwirkungen, sich in so einen psychedelischen Traum zu befinden. In geringeren Dosen jedoch ist es so, dass das Ketamin auch leichte in geringeren Dosen ist es tatsächlich so, dass Ketamin leichtere Wahrnehmungsveränderungen erzeugt. Und das sind die erwünschten Nebenwirkungen oder die erwünschten Wirkungen bei den, ja, rekreativen Gebrauch.
Ja, meine Klienten haben das mal, ein Klient hat das mal von mir sehr spannend beschrieben, hat gemeint, so in kleineren Dosen ist Ketamin wie so ein bisschen psychedelisches Betrunkensein. Trifft es das?
Könnte ich mir vorstellen, psychedelisches Betrunken, naja, die Sache ist, von den Wahrnehmungsempfindungen oder die Veränderungen der Wahrnehmung ist tatsächlich sehr viel im auditiven und im visuellen Bereich. Also, dass sich da was tut. Wieso? Weil alles ein bisschen anders verarbeitet wird. Man hat das Gefühl, dass die Musik von weiter weg kommt und der Körper fängt an, so ein bisschen in der Koordination zu leiden, sage ich mal. Dementsprechend ist man so ein bisschen wie betrunken, ja. Und das Laufen fühlt sich dann komisch an, weil die beiden Hirnhälften nicht mehr so miteinander kommunizieren, wie das sonst sein würde. Und dann kommt schon hin, dass man das in so ein psychedelisches Betrunkensein ist, ja.
Fand das noch eine sehr spannende Beschreibung auf jeden Fall. Ja, aber was du gerade gesagt hast, finde ich ganz spannend, weil das finden wir ja sehr oft bei Medikamenten, die sozusagen außerhalb des medizinischen Nutzen gebraucht wird. Zum Beispiel auch bei Opiaten. Wenn man da erwünschte und unerwünschte Wirkung anschaut, hat man natürlich im medizinischen Bereich was anderes, als wenn ich das jetzt als Freizeitkonsum nutze. Ich habe auch meine, weil ich nutze ja selbst auch auf Instagram, aber auch hier gerne die Unterscheidung zwischen erwünschten und unerwünschten Wirkungen, die habe ich mir tatsächlich damals aus dem medizinischen Bereich abgeschaut, weil ich das viel besser finde als jetzt positive oder negative Wirkungen, weil wie du schon sagst, das ist halt sehr davon abhängig, wie ich auf die Substanz drauf schaue, wo ich auch gerne hin möchte. Und ne, klar ist sozusagen für FreizeitnutzerInnen das was anderes als für die Medizin, aber trotz allem ne, geht es halt eben um die erwünschten Wirkungen und hofft, unerwünschte Wirkungen zu vermeiden oder nicht zu bekommen.
Genau, ja.
Wir hatten es jetzt erwünschten Wirkungen, die sozusagen je nachdem, wie hoch die konzentriert sind, im Körper sich sozusagen verändern. Ist es denn leicht abzuschätzen als FreizeitnutzerIn?
Naja, ich würde ganz klar sagen, nein. Es ist schwierig. Erstens, weil man in der Regel nicht weiß, wie rein seine Substanz ist. Ich glaube, im rekreativen Bereich ist es tatsächlich so, dass die meisten das in Pulverform haben. Und manchmal ist es gestreckt, manchmal ist es rein. Und je nach Erfahrung der Nutzer kann man das einschätzen, wie viel da ist und wie viel gestreckt ist. Dementsprechend, das ist das erste Problem. Ja? Man nicht immer davon ausgehen kann, dass es eine reine Substanz ist. Dann das zweite ist, ich habe eher selten bis noch nie jemand gesehen, der seine Line einmal abwiegt, bevor er intranasal konsumiert. Ja, Augenmaß, ja, hat seine Grenzen. Und auch ein wichtiger Punkt ist, dass die Bioverfügbarkeit beziehungsweise wie viel da ankommt und wie schnell ändert sich von Mensch zu Mensch. Also das, was vielleicht für dich gilt, gilt für mich gar nicht. Und ich bin super empfindlich. Und es gibt da auch verschiedene Polymorphismen in der Verstoffwechselung dieser Substanz, was noch ein nächstes Problem zur Dosierung im Rekreativbereich führen. Es ist schwierig, denn die richtige Menge zu treffen. Und deswegen gibt es auch so viele Berichte über K-Hole-Erfahrungen, wo die Leute tatsächlich dann dissoziiert sind.
Du bist ja Anästhesist, da würde mich jetzt glatt auch nochmal interessieren, ist denn Ketamin auch als Anästhesist eine komplizierte Substanz? Weil wenn ich die Arbeit von einem Anästhesisten richtig verstanden habe, geht es ja wirklich darum, Menschen, ja im Prinzip ist ja so, dass es sozusagen deine Aufgabe ist, die perfekte Narkose für jeden einzelnen Menschen zu machen. Ne? Und wenn man überlegt, das ist ein ganzes Fachgebiet der Medizin und jetzt nimmt jemand sozusagen Anästhesiemittel für den Freizeitgebrauch. Ist denn Anästhesie auch irgendwie als Anästhesist ein kompliziertes Mittel, wo du sehr genau schauen musst bei jedem einzelnen Menschen, dass eben keine zu vielen unerwünschten Wirkungen ja stattfinden?
Bei Ketamin, also wir müssen unterscheiden zwischen, wie schwer ist es abzuschätzen für einen Laien, der das durch die Nase zieht, und wie ist das dann, wenn jemand das intravenös verabreicht mit purem Wirkstoff, wo man ganz genau weiß, wie viel der Mensch wiegt, wie viel wir verabreichen, in was für einen Zeitrahmen. Und da natürlich muss man das lernen. Natürlich ist es ein Fachgebiet, was 5 Jahre braucht, um überhaupt zum Facharzt zu kommen. Und bei Ketamin ist es so, dass wenn man die Reinsubstanz hat, wenn man einen IV-Zugang hat, wenn man diesen Menschen auch die ganze medizinische Geschichte kennt, dann ist es ein gutes Narkosemittel, der eigentlich gut zu steuern ist. Das Beste ist, dass wir auch andere Mittel haben, das zu verabreichen, zum Beispiel in der Praxis, auch wenn es keine Narkose ist, sondern subanästhetische Dosen. Wie schaffen wir das? Wir geben das nicht einfach aus der Hand, sondern wir haben Spritzenpumpen, die wir konfigurieren und auf den Patienten individuell anpassen, damit sie genau die Dosis, die sie brauchen, innerhalb genau der Zeit, die wir wollen, dann verabreicht bekommen. Ja, das ist eine ganz andere Sache, als mal eben ein bisschen Keta durch die Nase zu ziehen.
Finde ich aber auch so, mal wenn man sich das vorstellt, in welchem Verhältnis wir hier arbeiten, mal sehr spannend, wie du das gerade beschrieben hast.
Werbung. Wisst ihr, welches Buch schon Ewigkeiten auf meiner Leseliste steht? Der totale Rausch von Norman Ohler. Das ist ein super spannendes Sachbuch, das sich mit der perfiden Doppelmoral bezüglich psychoaktiver Substanzen in Nazi-Deutschland beschäftigt. Auf der einen Seite war der Konsum psychoaktiver Substanzen ein absolutes Tabu, auf der anderen Seite wurde jedoch Methamphetamin, damals auch Panzerschokolade genannt, genutzt, um die Soldaten zu dopen, aber auch um die Leistungsfähigkeit der Zivilgesellschaft aufrechtzuerhalten. Und ihr kennt mich ja, ich finde geschichtliche Auseinandersetzungen mit Drogen immer super spannend. Das Problem ist allerdings, dass auch wenn mein Wissenshunger fast unstillbar ist, die Ressource Zeit leider bei mir ziemlich oft begrenzt. Dafür habe ich jetzt allerdings eine echt coole Lösung gefunden, die es mir ermöglicht, mich mit den verschiedensten Themen zu beschäftigen, auch wenn die Zeit mal knapp ist. Und diese Lösung heißt Blinkist. Das ist eine App, die über 6500 Sachbücher sowohl in Text- als auch in Audioformat zusammenfasst. Und ich bin total happy, dass Blinkist den Podcast als Sponsor unterstützt. Ihr könnt nämlich den Blink des Buches Der totale Rausch in meiner persönlichen Sammlung kostenlos anhören. Das und noch ein paar andere meiner Lieblingsbücher findet ihr unter dem Link www.blinkist.de. /psychoaktiv. Blinkist schreibt man dabei BLINKIST. Falls euch das dann gefällt, könnt ihr unter diesem Link dann auch das Premium-Abo 7 Tage kostenlos testen und bekommt außerdem 40% auf das Jahresabo. Richtig cool ist, dass man das Premium-Abo auch mit einer Person teilen kann. Man bekommt also 2 Abos zum Preis von einem. Alle Informationen findet ihr in den Shownotes oder eben einfach direkt unter dem Link www.blinkist.de/psychoaktiv.
Du hast ja vorhin vom Reinheitsgrad gesprochen. So, jetzt gibt's viel oder habe ich schon sehr oft gehört und mitbekommen, dass eigentlich gesagt wird, dass das Ketamin sehr rein ist auf dem Schwarzmarkt. Wieso? Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Urban Mythos ist, aber man hört halt schon öfters, dass Tierärztinnen das vielleicht eventuell auch ein bisschen aus dem Schwarzmarkt rüberschwemmen. Also auf gar keinen Fall an alle Tierärzte gemeint, aber vor allem, weil es eben auch in der Tiermedizin genutzt wird. Oder allgemein, das haben wir ja auch bei anderen Medikamenten, dass unterstellt wird, dass die sehr rein sind, weil das vielleicht zurückgegebene Medikamente in der Apotheke sind, die nicht irgendwie registriert werden müssen. Das heißt, vielleicht verschwinden oder ähnliches. Du hast jetzt gerade von vielen Verunreinigungen geredet. Wie schätzt du das denn ein? Stimmt es, dass wir eigentlich sehr viel reines Ketamin auf dem Markt haben?
Ich glaube, das gilt für alle Substanzen zurzeit, dass der Reinheitsgrad steigt, weil die Verfügbarkeit auch dementsprechend steigt. Und deswegen ist die Konkurrenz halt zwischen den Dealern dann ein bisschen größer und man kann das nicht mehr so unrein loswerden. Das wäre meine persönliche Vermutung. Und das, was in den europäischen Reports zu Drogen bisher gelesen habe, ob es tatsächlich stimmt, kann ich dir nicht sagen, woher das kommt. Ja, Tierärzte, also Ketamin ist ein tolles Medikament, auch für die Notärzte, gerade weil dieses Wirkspektrum das zulässt, dass man andere Sachen macht, während der Patient dann nicht intubiert werden muss, weil die Atemdepression nicht vorkommt. Und im Krieg würde das auch sehr viel benutzt, gerade deswegen. Ne? Deswegen ist es auf der WHO-Liste der unverzichtbaren Medikamente, weil die Sanitäter im Krieg nicht Zeit hatten, irgendwie bei jedem Soldat, der verletzt war, dabei zu bleiben und die Narkose zu überwachen. Wieso die Tierärzte? Das ist eine Frage der Mengen, ja. Für den Menschen brauchen wir nicht so viel Ketamin. Und als Pferdebetäubungsmittel kannst du dir vorstellen, dass Pferde so ein paar Kilo mehr wiegen als wir. Und dann kriegst du halt die große Flaschen, die Partyflaschen, als Tierarzt eher als Humanmediziner. Und ja, tatsächlich ist es so, dass teilweise das Ketamin aus Apotheken kommt, was in den Schwarzmarkt landet. Und aber auch aus China. Es gibt große Labore, die in China dann psychoaktive Substanzen allgemein dann herstellen. Das humanmedizinische Reinheitsgrad Ketamin ist relativ teuer. Und ich weiß nicht, ob sich das tatsächlich lohnen würde für jemand, der versucht, beim Arzt oder das Ketamin aus der Apotheke zu beziehen. Das kommt halt steril, bereit für eine intravenöse Gabe. Und das ist halt teuer, ne? Also
Ketamin wird ja auch oft in so Ampullen verkauft. Das ist aber dann schon aus medizinischem Gebrauch. Ne? Ampullen ist was recht typisch Medizinisches.
Genau, richtig. Das sind auch beim Tiermedizin, der Tiermediziner bekommt auch nicht den Pulver und mischt das selbst, sondern das sind halt alles ist gelöst in eine bestimmte Konzentration, ja. Und dann sind halt Ampullen, die man dann aufzieht und dann IV oder intramuskulär kann man das auch geben, Kutania auch, dann verabreicht. Und das muss ja alles sterile Flüssigkeiten sein, ansonsten droht da eine Infektion. Und dementsprechend ist es immer in Ampullenform. Ich habe, lass mal kurz überlegen, nee, ich hab noch nie irgendwo Medikamente aufgelistet gesehen oder Ketamin aufgelistet gesehen in einen Pulverform.
Genau, also so waren auch meine Informationen, dass die Ampullen oder auch wenn sie im Schwarzmarkt auftauchen, die werden immer sehr mit dem medizinischen Gebrauch verbunden. Die müssen dann erstmal aufgekocht werden und zu Pulver verarbeitet werden, wenn man eben das gerne für den Freizeitgebrauch konsumieren möchte oder halt schon als fertiges Pulver. Schauen wir mal auf den Konsum. Wir hatten ja jetzt schon den nasale Konsum angesprochen. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und im medizinischen Bereich den IV-Konsum oder auch den intramuskulären Konsum. Gibt es noch andere Konsumarten im Freizeitgebrauch? Und wird Ketamin im Freizeitgebrauch auch IV konsumiert?
Ja, also Verabreichungsformen von Ketamin. Es gibt ja die intravenöse Weise als Bolus oder dauerhafte Perfusion, so wie mit einer Spritzenpumpe. Ja, das ist eher im medizinischen Bereich. Es kann auch oral konsumiert werden. Ja, es gibt in den USA sehr, sehr populär dann solche Lutschtabletten, Lutschpastillen. Ja, teilweise wird das schon in den Schleimhäuten im Mund dann aufgenommen und dann auch durch den Magen. Bioverfügbarkeit ist aber etwa bei 26-30%, sodass da nicht so viel ankommt, beziehungsweise die Dosen relativ hoch sein müssen, damit ein Effekt zu spüren ist. Das wird in USA als Lutschpastille für chronische Schmerzbehandlungen dann gegeben. Es ist relativ bitter, es ist relativ eklig. Das schmeckt halt nicht. Und die Compliance ist auch nicht so ganz gut, ne? weil das kannst du dir ja vorstellen, bei jemandem, der Schmerzen hat und der leidet und dann ist ihm noch ein bisschen übel und ein bisschen komisch im Kopf und der will nicht unbedingt rausgehen und Party machen, sondern eher seine Schmerzen loswerden. Deswegen ist das bei uns so gar nicht der Fall in Deutschland und Europa. In der Schweiz wird das auch gemacht mit Lozenge, also diese Lutschtabletten, aber hier in Deutschland gibt es keine Apotheke, die sowas herstellt. Man kann natürlich diese Ampulle aufbrechen und dann runterschlucken und dann, oder in den Mund dann verweilen lassen. Wie gesagt, aber die Bioverfügbarkeit ist eher gering. Dann intravenös, ob das im rekreativen Bereich so konsumiert wird, würde ich eher nein sagen. Ich bin mir aber nicht sicher. Es ist eine größere Hürde, ja, und das zu kontrollieren, wie viel man verabreicht und das ja, kann ich mir schwer vorstellen. Dann eher doch, man kann es auch subkutan, also unter der Haut, direkt in eine kleine Nadel dann applizieren. Da sind auch, oder intramuskulär, da muss man aufpassen, dass die Mengen halt nicht zu groß sind, weil diese Flüssigkeitsdepots dann auch zu Abszesse führen können und andere, ja, unangenehme Sachen, je nachdem, wie sauber oder unsauber man arbeitet. Und natürlich intranasal. Intranasal sei es so als Pulver insuffliert, wie das dann im präkarativen Bereich am häufigsten ist. Oder was ich auch gesehen habe, ist, dass diese Ampullen dann in Nasensprays verwendet werden. Das ist mittlerweile auch eine Art der medizinischen Anwendung durch das Esketamin aber. Das ist Spravator nennt sich das und das ist ein Medikament, der explizit dafür entwickelt wurde, als Antidepressivum, als gegen Depressionen zu verwenden.
Genau, da würde ich später gleich nochmal mit dir draufschauen. Jetzt hast du gerade schon ein Stichwort fallen lassen, und zwar das Esketamin. Es gibt ja Esketamin und R-Ketamin. Und da würde mich mal interessieren, wo liegt denn da der Unterschied? Gibt es da einen Unterschied in der Wirkung? Kann ich das denn unterscheiden, wenn ich es kaufe? Was ist das eigentlich?
Ketamin als Substanz ist oder das Ketalar-Ketamin, wenn man das so kauft von der Apotheke, ist das ein sogenannter racemischer Gemisch aus 50% Esketamin und 50% R-Ketamin. Das kommt daher, dass durch die Synthese diese zwei verschiedenen Moleküle entstehen, die beide Ketamin sind. Also so ein Schritt zurück, Stereoisomerie. Stereoisomerie ist eine chemische Bezeichnung von Substanzen, die grundsätzlich die gleiche Struktur haben und die gleiche Summenformel, aber die haben Veränderungen in der räumlichen Anordnung. Und Ketamin ist einer dieser Substanzen. Es ist ein sogenannter Enantiomer. Enantiomere sind Spiegelbilder mit einer Symmetrieebene im Molekül. Ja, und das beste Beispiel, was ich habe und immer und wir immer dabei haben, sind die Hände. Ja, unsere Hände sind auch Spiegelbilder voneinander und wenn man sie nebeneinander stellt, dann sind sie Spiegelbilder, aber wenn man sie übereinander stellt, sind die Daumen auf links und rechts. Ne? Und das bedeutet es auch bei Ketamin, deswegen S und R, ja, R von Rectus, von rechts, und S von Sinister oder links. Und das ist das linksdrehende Molekül oder das rechtsdrehende Molekül. In den normalen Ketamin ist es zu 50% links und zu 50% rechts drehendes Molekül. Und man kann die aber isolieren, ja. Und dementsprechend gibt es das S-Ketamin, was nur die eine linksdrehende Form des Moleküls ist. Ob man das unterscheiden kann, wenn man sich im rekreativen Bereich sein Ketamin besorgt, eher nicht. Da gibt es keine visuellen Unterschiede zu wie das aussieht in Pulverform oder auch in Lösung. Dementsprechend ist es noch mal schwieriger. Wieso? Die haben tatsächlich verschiedene Wirkungsprofile. Ja? Von der Geschichte, wieso es Esketamin gibt überhaupt auf dem Markt. Es kommt daher, dass auf einer Seite ist es eine Patentsache. Ja, irgendwann ist das Patent von Ketamin halt abgelaufen. Dann müssen die Pharmafirmen gucken, wie man dann weiterkommt. Und das Esketamin war noch patentierbar. Und dementsprechend hat man das dann erforscht und geguckt, dass oder die haben das, Pfizer hat das damals so publiziert, dass das weniger Nebenwirkungen hat. Ja, da sind wir wieder beim Wort Nebenwirkungen oder erwünschte oder unerwünschte Wirkungen. Die wollten eine Substanz machen, die mehr Narkosepotenz hat und weniger psychedelischen Effekt oder weniger Nebenwirkungen in dem Bereich der Wahrnehmungsveränderung. Und es scheint tatsächlich so, dass Esketamin einen anderen Profil hat, aber kein weniger psychedelischen, meiner Meinung nach. Es ist halt nur anders und die Potenz von Esketamin ist mindestens doppelt so hoch. Also das bindet an den Rezeptor doppelt so stark. Und es bindet an den verschiedenen Rezeptoren in verschiedenen Bereiche des Gehirns auch anders. Ja? Dementsprechend ist das Esketamin halt in geringere Menge. Wenn wir über medizinischen Gebrauch sprechen, ist das Esketamin, was wir auf dem Notarztwagen haben, weil das weniger psychedelische Effekte hat. Da ist wichtig auch zu erwähnen, dass wenn wir das im medizinischen Bereich anwenden, verwenden wir auch ein Benzodiazepin dazu, damit wir diese Bewusstseinszustände, die sehr, sehr kontextabhängig sind, Naja, und du kannst dir vorstellen, dass beim Notfall es ist nicht der beste Kontext, um eine psychedelische Erfahrung zu haben, wenn irgendwelche Blaulichter da auf der Autobahn leuchten und alles laut ist und man sich gegebenenfalls potenziell schon gerade verletzt hat. Dementsprechend gibt es ein Benzodiazepin, Midazolam, damit die Erinnerungen abgeschirmt werden und dass die da keine psychedelische Erfahrung oder ja anspruchsvolle Erfahrung erleben.
Macht sehr viel Sinn, da kann ich mir auch Besseres vorstellen, in so einer Situation auch noch irgendwie verschoben sein. Jetzt muss ich vielleicht noch mal ganz kurz mit einer Falschinformation von mir selbst aufräumen, weil ich hatte irgendwann mal gehört, dass Ketamin eigentlich in der Notfallmedizin nicht mehr so häufig verwendet wird, außer halt, wenn die Personen alkoholisiert sind wegen der Problematik der Atemdepression. Das stimmt dann also gar nicht, weil du erzählst ja gerade recht viel. Also dann habe ich weiß nicht, manchmal kommen solche Informationen so aus dem Nichts. Ich weiß gar nicht, woher ich sie habe.
Ja, also ich kann nur von meiner persönlichen Erfahrung erzählen. Ne? Und ich hab in den Krankenhäusern, wo ich gearbeitet habe und Notarzt-Einsätze gemacht habe, viel Ketamin verwendet. Zumal ist das das Standardmedikament bei Notfallnarkosen bei Schwangeren, die einen Kaiserschnitt bekommen. Gerade weil anstatt ein Opiat oder ein Opioid zu geben, mit Ketamin du keine Atemdepression beim Kind erzeugst. Auch in der Notfallmedizin ist es das Medikament der Wahl, zumindest in Berlin ist das so Protokolle vorgesehen, dass bei Kindern Ketamin als erstes Medikament bei Schmerzen gegeben werden soll. Und eigentlich ist es doch relativ gut, also gut verwendet. Eigentlich benutzt man das schon in der Medizin. Aber wie gesagt, das ist das Esketamin. Meistens verwendet man das Esketamin, gerade aus der Geschichte, die ich gerade erzählt habe, dass es heißt, das würde weniger psychoaktive Wirkungen haben, ja, und mehr so eine schmerzlindernde und Narkosewirkung haben.
Ja, dann war das schlichtweg eine falsche Information. Schön, wieder mal was aufgeräumt. Das finde ich immer großartig. Weißt du, so rein von deinen Erzählungen könnte ich mir vorstellen, dass das R-Ketamin im Partybereich beliebter ist. Weißt du, ob es da Präferenzen gibt?
Das wäre interessant zu sehen, ob jemand tatsächlich R-Ketamin hat. Das Ketamin, was man von der Apotheke bekommt, was die Tierärzte bekommen, das in Medizingebrauch zu finden ist, ist ein Gemisch aus S- und R-Ketamin. 1:1, heißt Hälfte R, Hälfte S. Oder man bekommt das Ketanest oder S-Ketamin und das ist ein reinen S-Ketaminpräparat. Ein reinen R-Ketaminpräparat findet man eher in der Forschung. Und eher weniger auf den Medizin- und Apotheke- oder Markt, weil man bisher keinen eindeutigen Nutzen von oder Überlegenheit von R-Ketamin über das andere sieht. Und vor allem ist es auch teurer zu herzustellen. Kannst du dir ja vorstellen, wenn der Syntheseweg noch einen extra Schritt braucht, von einem Gemisch zu einem reinen S-drehenden Molekül oder ein R-drehendes Molekül. Ja. Es ist interessant, im präparativen Bereich ist es so, dass das S-Ketamin plötzlich halt da war und viele gesagt haben, ja, das ist halt das Bessere oder das Neuere und das ist letztendlich das, was es war. Das war neu. Das ist das neue Ketamin, das wirkt halt wirklich anders. Es wirkt nicht weniger psychedelisch, meiner Meinung nach, aber halt anders, ja.
Das heißt, R-Ketamin ist schlichtweg super schwer dran zu kommen, weil es eigentlich nur im Forschungsbereich stattfindet. Und wir haben ja schon ein bisschen zu den Zugangswegen gesprochen. Ne? Also aus der Tiermedizin und auch aus den Apotheken kann kein reines R-Medikament in den Schwarzmarkt fließen. Das heißt, ja, ist einfach eher unwahrscheinlich. Und wäre mal spannend für irgendein Drug-Checking, das hoffentlich bald kommt, da mal drauf zu gucken, weil da kann man ja eben auch genau sowas mal herausfinden. Aber aktuell gibt es da einfach auch keine Datenlage zu.
Genau, also ich kann mir wirklich schwer vorstellen, dass jemand an reinem R-Ketamin kommt.
Ja, meine Lieben, wir machen hier einen Cut. Serge wollte mir am Anfang nicht glauben, dass er mit mir mehr als eine halbe Stunde über Ketamin reden kann. Ja, am Ende sind es weit über eine Stunde geworden. Und weil meine Daten mir sagen, dass ihr es lieber kurz und knackig mögt, habe ich beschlossen, daraus eine Doppelfolge zu machen. Und wir hören uns dann einfach nochmal in 2 Wochen gemeinsam mit Sergio und hören uns da dann den 2. Teil dieser super, super spannenden Doppelfolge zu Ketamin an. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat oder mein Podcast euch gefällt, könnt ihr ihn gerne bewerten auf Spotify oder auf Apple Podcast oder wohin sonst hört und bewerten könnt. Und ihr könnt mir auch immer gerne eine E-Mail schreiben, entweder unter psychoaktiv.podcast@gmail.com oder einfach über Instagram unter psychoaktiv.podcast. Ich freue mich, von euch zu hören und wir hören uns ja in 2 Wochen. Bis dann, tschüss!
Das war Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Steffi.